Da in diesen Jahren ging das auch dann los mit Octagon und den ganzen größeren Kämpfen. In dieser Zeit habe ich mich wirklich nur selbst gecoacht. Ja.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
So, Lieben, auf den Podcast freue ich mich schon sehr lang. Alle Sportler und kampfsportbegeisterte Menschen unter euch wissen, wer da sitzt. Alex Popek, die Vollgranate aktuell. In München sowieso der heiße Shit. Darf ich mal so als Fan mich outen, okay? Und freue mich sehr, dass du heute die Zeit genommen hast, um mit mir einen Podcast zu machen. Ich habe mir sehr lustige Fragen für dich aufgeschrieben, aber auch viele, die unternehmerisch unterwegs sind, weil die meisten wissen gar nicht, wie sehr du unternehmerisch tickst und wie viel du unternehmerisch im Hintergrund machst. Da können wir heute mal ein bisschen drüber philosophieren. Die meisten kennen dich ja als Sportler. Und wenn du Lust hast, würde ich gerne mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Ist das okay für dich?
Ja, klar.
So gerne. Auch Octagon so ein bisschen, ne? Weil man kriegt ja so als neue Organisation gar nicht von außen so viel mit, wie das, was da im Endeffekt immer im Fernsehen läuft. Weißt du, was ich am meisten faszinierend fand, als ich das erste Mal mich mit dir beschäftigt habe? Du hast bei Octagon durchgestartet und hast dich in dieser Zeit selbst gecoacht. Ist so richtig?
Ja, ich habe mich lange Zeit, viele, viele Jahre selbst gecoacht. Tatsächlich habe um mich herum mein Team sozusagen aufgebaut. Und habe das, was ich halt gelernt habe, weltweit, ich war früher viel unterwegs in Thailand, in den USA und so weiter und so fort, habe dieses Wissen alles gebündelt, zusätzlich mich noch weitergebildet. Online gibt ja viele, ich sag mal so, Instructionals, wo du von anderen Coaches lernen kannst. Habe das rausgenommen, was für mich am besten ist, habe das an meine Schüler weitervermittelt und habe so gleichzeitig auch gelernt und mich selbst immer als Coach und auch als Athlet die ganze Zeit weiterentwickelt, ja.
Es ist schon crazy. Also die meisten gucken deine Kämpfe an und denken sich so, hey Mann, geil. Die Ecke ist, glaube ich, sehr wichtig, egal bei welchem Kampfsport, dass von da außen was kommt. Aber die meisten, die ich jetzt so kenne aus dem Kampfsport-Community, haben irgendeinen Headcoach, irgendeinen, der im Endeffekt auch sagt, pass auf, geh mal mit der Taktik ran. Und du hast es wirklich komplett von Anfang an alleine gemacht. Also was war da der Hintergrund auch, dass du nimmst dir niemanden als Headcoach, sondern machst du das wirklich komplett allein?
Also nicht von Anfang an. Ich war bei verschiedenen Studios, seitdem ich angefangen habe. Also ich mache den Sport jetzt schon seit 15, 16 Jahren ungefähr. 2010, 2011 hat es angefangen.
Du hast mit Thai begonnen auf gut Deutsch? der obligatorisch immer mit drin, ne? Der Spruch.
Und da habe ich verschiedene Studios ausprobiert, verschiedene Trainer auch gehabt. Aber irgendwie hat es nie so wirklich gepasst, dass einer da ist, der diesen MMA-Sport so wirklich professionell auch als Coach angeht. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann irgendwann, während dieser Corona-Zeit war es dann so, da waren ja nicht viele Möglichkeiten, was Training angeht. Und dann habe ich so einen kleinen Raum gefunden, den ich einfach angemietet habe für mein eigenes Training. Ich dachte mir, okay, dann mache ich halt jetzt mein eigenes Ding. Und da in diesen Jahren ging das auch dann los mit Octagon und den ganzen größeren Kämpfen. Und in dieser Zeit habe ich mich jetzt bis vor ungefähr 2 Jahren wirklich nur selbst gecoacht. Ja.
Ich finde das total crazy. Ich meine, ganz viele Unternehmer kommen immer zu mir und sagen so, hey, ich weiß nicht, wie ich mich motivieren soll und so. Und als Unternehmer hat man ja keinen klassischen Coach. Jetzt normalerweise ist das ja ein Vorteil als Profisportler. Ne? Wenn ich Fußballer so anschaue, da ist hast jemand, der Freistöße, Ecken, also Spielzüge, für jeden Bereich gibt es einen eigenen Coach. Und ich beim MMA, ich meine, du hast eigentlich zig verschiedene Sportarten, Kampfsportarten, die du mit MMA vereinst, und das dann selber zu machen. Wie hast du es hingekriegt, dass du in dieser Zeit deine Trainingspläne, die du dir selber erstellst, auch wirklich durchziehst? Also was waren da so die Punkte, wo du gesagt hast, okay, ich habe das und das am Tag gemacht und habe mich dann auch wirklich so darauf fokussiert, dass es geklappt hat?
Ich denke, das ist eine Frage von Disziplin und Willen, Selbstmotivation. Also meine Motivation ist nach wie vor, jeden Tag besser zu werden. Ich denke, das ist im Unternehmertum mehr oder weniger dasselbe. Ja. Man möchte sich immer verbessern, man möchte weiterkommen. Und dementsprechend betreibt man halt diese Recherche und dann in der Umsetzung braucht man einfach die Disziplin und auch vielleicht gewisses Können, ein bisschen Talent, jetzt auf den Sport auch bezogen. Und so läuft es dann einfach, ja.
Warst du schon immer so, auch als Kind, so diszipliniert und so klar?
Ich würde sagen, auf jeden Fall willensstark. Also auch früher, als ich Fußball gespielt habe, ich wollte nie verlieren, ja. Mhm. Immer sehr auf den Sieg, ja, immer auch mit meinem Bruder zusammen. Mhm. Wir haben dann, wenn die anderen vom Team scheiße waren, haben wir die zusammengeschissen. Mhm. Und wir wollten immer unbedingt gewinnen. Also da hat nur der Sieg gezählt. Und mei, wenn man jünger ist, dann hat man so ein bisschen auch Ablenkungen natürlich.
Ja.
Und hat noch nicht so dieses, okay, ich will jetzt Fußballprofi sein und da trainiere da 4-5 Mal. Aber wir haben auch immer draußen noch zusätzlich trainiert. Und somit waren wir auch gut im Fußball, ja. Da waren wir auch schon sehr sportlich aktiv. Und das hat sich jetzt auch übertragen auf den Kampfsport, mit Sicherheit.
Weil du gerade Profi ansprichst, ich würde gerne so eine Zeitfrage noch stellen, weil ich das auch mal wieder höre. Ganz viele sagen, sie machen MMA und dann steht irgendwie so gerade bei Instagram oder bei TikTok so Profisportler dagegen und dann schaust du an, okay, die haben vielleicht mal einen Kampf gemacht. Ab wann definierst du denn Profi für Profi? Also wann ist ein Profi im Kampfsport?
Ja, gute Frage. Auf Papier ist es so, dass wenn die einen Kampf haben, der unter Profi-Regeln ist, dann könnte man sagen, er ist jetzt MMA-Profi, aber würde ich so nicht sagen. Ich würde es so definieren, wenn jemand wirklich nur das macht, davon auch irgendwie so seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dann könnte man sagen, okay, der ist schon Profi.
Kannst du inzwischen von, also nicht du, sondern kann man von MMA leben aktuell? Also ist es möglich, wenn man in der richtigen Organisation ist?
Es kommt drauf an.
Kommt drauf an, wo du stehst wahrscheinlich dann auch, oder?
Von wo du stehst, wie du verhandelst, wie deine Gagen sind, wie weit du schon bist in dem Sport.
Ja.
Wenn du jetzt erfahrener bist, mehr Kämpfe hast, mehr Erfolge, dann ist deine Kampfgage auch wesentlich höher, wie jetzt jemand, der gerade neu einsteigt, auch bei Octagon. Mhm. Wenn du jetzt neu einsteigst bei Octagon, kannst du garantiert nicht davon leben.
Ja.
Und ich jetzt mit 2 Kindern nur von den Kämpfen, ehrlich gesagt auch nicht.
Ja, weil es ja sehr risikobehaftet, ne? Wenn dann irgendwas mal passiert und du kannst dann nicht kämpfen.
Genau, wenn du dann mal verletzt bist, fällst ein halbes Jahr aus, dann hast du halt keine Einnahmen. Von daher zum Beispiel bei mir ist es halt sehr gut jetzt, dass ich zusätzlich mein eigenes Gym habe. Und dann sind wir auch noch auf Sponsorengelder angewiesen für die Kämpfe. Genau.
Ja, wir reden auch später drüber über dein Gym und auch über den aktuell gehyptesten Kampf bei Octagon, also Taha und Holzer. Oder Holzer-Taha ist ja, glaube ich, die richtige Reihenfolge gerade so von Octagon. Aber das war so der erste Punkt, wo man vielleicht auch mal bei Holzer jemanden gesehen hat, der ganz unten angefangen hat und sich so auch medial dann auch weiterentwickelt hat, dass der da ins Gym gezogen ist und so weiter. Ich meine, wie gesagt, wir quatschen dann später nochmal drüber. Ich würde vorher gerne über dich reden, auch als Kämpfer. Ich habe den letzten Kampf als taktisch unfassbar gut empfunden. Ich habe es davor noch gesagt. Ich meine, Nakun ist ja kein das ist ja wirklich ein Veteran, der da drüben, der war ja, der hat ja alles gewonnen eigentlich vorher und dann hat er länger nicht gekämpft. Und ich fand, das war ein geiler Kampf. Also taktisch war das ein geiler Kampf. Also nochmal Glückwunsch auch zu dem Sieg.
Danke.
Absolut verdient. Die erste Runde, ich habe keine Ahnung, warum sie dir nicht gegeben wurde, aber sie wurde dir nicht gegeben. Die 2 anderen hast du sowas von, also wenn ich das so bewerten darf, dominiert, wäre jetzt meine klare Definition und die Kampfrichter haben es ja genauso gesehen. Weißt du, was mich mal interessieren würde, ist, wie bereitet man sich auf diesen Moment vor? Also klar, wenn du jetzt ein Sparring machst und dann im Cage stehst, das kann ich selber, du hast schon eine gewisse Adrenalin da, wenn es bei Sparring, wenn man sich jetzt nicht komplett auf die Fresse haut, wovon ich jetzt mal jedem abrat, also ich finde es dämlich, wenn man das macht, aber gut, gibt's ja auch noch, dann hat man so ein Adrenalin, aber das ist ja ein ganz anderer Moment. Da gehst du rein, der Cage geht zu und dann bist nur du und der andere da drin. Wie bereitet man sich auf so einen Moment vor, dass man dann auch wirklich abruft?
Ja, die Vorbereitungsphase beinhaltet natürlich das ganze technische Training, diese ganzen Einheiten, was du hast, deine Striking-Einheiten, Ringen, Grappling etc. Und deine Sparrings-Einheiten, wie du sagst, stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass man nicht sich sinnlos im Training, wo du nichts dafür bekommst, wirklich absolut gar nichts, außer vielleicht einen Ego-Push, da sich gegenseitig aufs Maul zu hauen mit 100%. Also da stimme ich auch voll zu, dass man das nicht machen sollte. Und dann setzt du dich natürlich, sobald du jetzt einen Namen hast, sobald du einen Gegner bekommst von Octagon, setzt du dich mit deinem Team zusammen, mit deinen Coaches, analysierst den Mann. Ja, wie kämpft er, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Dahingehend kreierst du dann eine gewisse Taktik oder Gameplan, wie wir sagen, und suchst dir halt diese Punkte raus und die drillst du dann immer wieder speziell jetzt auf den Gegner. Jetzt außerhalb vom Trainingscamp ist es ein bisschen anders. Da trainierst du halt alles einfach.
Ja.
Und dann kurz vor dem Kampf, die letzten 6 bis 8 Wochen, oft kriegt man ja auch gar nicht früher Bescheid, wer dann der Gegner ist, trainierst du halt spezieller auf diesen nächsten Gegner. Das ist mal das eine. Und die, die Trainingspartner, die du hast, im Optimalfall passen sich dann auch noch dem Stil des Gegners an. Mhm. Also imitieren den Gegner. Und das nächste ist dann natürlich die mentale Vorbereitung. Die hast du aber immer, egal welcher Gegner. Weil dieser Kampf ist ja immer eine Ausnahmesituation. Ja, du gehst da rein, wie du sagst, Cage-Tür schließt sich, 10.000, 15.000 sind da, Musik, Lichter. Und das ist wieder ein komplett extra Part zu dem ganzen technisch-taktischen. Das hast du auf der einen Seite und dann hast du dieses Mentale auf der anderen Seite. Und ja.
Ja, ich finde es deswegen auch so interessant, weil ich bin vielen Unternehmern, wenn ich spreche, sagen sie, ich habe so einen gewissen Deal. Ich habe einen Deal, da geht es um ein paar Millionen oder irgendwas. Und dann frage ich, wie hast du dich denn vorbereitet? Ja, das machen wir dann schon irgendwie. Mhm. Ja. Und ich denke mir so, hey, da geht es um richtig Flocken. Und warum bereitest du dich denn nicht vor? Ich meine, klar, wenn man sich jetzt überlegt, man geht in so einen Cage und hat nur eine andere Person mit drin und man weiß, es geht eigentlich um Leben und Tod, wenn man es jetzt mal genau nimmt. Dass man sich da ein bisschen vorbereitet, ist ja eigentlich logisch, aber diesen Transfer, das kann ich jedem Unternehmer nur empfehlen, diesen Transfer auch vorzubereiten für gute Deals, dass man da, wie viel Zeit man sich dafür eigentlich nehmen sollte, sieht man eigentlich am Kampfsport, weil du sagst, psychologisch bereitest dich darauf vor. Das ist wie Schachspielen im Endeffekt. Auch dein Kampf hat man ja gesehen, das war ja wirklich ein Schach.
Ja, total.
Die Distanz halten, schauen, dass er dich nicht zu Boden bringt, weil ich glaube, im Grappling war der gar nicht so schlecht. Warum hast du eigentlich diesen Black? Also kurz vor euch zur Info, letzter Kampf, schaut ihn euch an. Wir reden ein bisschen drüber, logisch, wenn ich einen Kampfsportler da habe. Warum hast du eigentlich diesen Black Belt gekriegt? War das irgendwie, hat er ihn dir geschenkt oder weil du es niedergemetzelt hast? Oder was
war nichts.
Nein, um Gottes Willen. Ich habe es nur gedacht, hat das irgendwie ein Bewandtnis gehabt in dem Moment? Oder?
Also ich mache ja auch seit über 15 Jahren schon Grappling.
Okay.
Den vorherigen Kampf habe ich ja auch durch Submission gewonnen. Ja. Und das ist ja die Entscheidung des Coaches, ja.
Ach so, du hast wirklich da dein Black Belt gekriegt. Ich hab gedacht, du hast seinen bekommen oder irgendwas. Der hat ihn dir geschenkt oder irgendwas. Jetzt habe ich das gerafft. An alle Kampfsportler, sorry für diese dämliche Frage jetzt. Ja. Ich habe mir gedacht, warum hängt der jetzt diesen Black Belt um seinen Hals rum? Aber dann Glückwunsch zum Schwarzen.
Ja, danke.
Cool.
Es geht einfach, glaube ich, allgemein um die Entwicklung in dem Sport, auch im Grappling. Und wie gesagt, ich mache das schon lange genug. Vorheriger Kampf war ja auch Sieg durch Submission. Und ja,
war halt das war eine selten dumme Frage. Deswegen, ich habe wirklich mir gedacht, hat er dir jetzt irgendwie den schwarzen Gurt geschenkt, weil er irgendwie nach 2 Jahren zurückgekommen ist und du ihn so dominiert hast oder so? Ich weiß nicht, ich habe wirklich null Verbindung daher gestellt.
Das war ja vom Coach.
Ja, geil, okay.
Und ich glaube, es war einfach so ein cooler Moment im Octagon Cage, halt statt jetzt im Gym das zu machen.
Ja.
Deswegen.
Ja. Aber ich sag dir eins, ich habe mich mit einem BJJ-Kollegen drüber unterhalten. Der mit uns und der hat auch gesagt, der hat es auch nicht gerafft. Also in diesem Moment hat irgendwie außen keiner gerafft. Aber ist auch ein geiler Transfer, weil es ja dein Moment ist.
Ja.
Es ist dein Moment. Genau. Es ist total wurscht, ob es außenrum irgendwelche Menschen raffen. Und deswegen, dann nochmal Glückwunsch.
Nee, danke. Sehr wurde cool. Ja, glaube ich, in der UFC auch schon öfter gemacht.
Ja.
Auch wenn Kämpfe irgendwie, ich weiß nicht 100%, ob das so stimmt, aber bei Pereira oder so, der dann durch K.O. gewonnen hat und danach kriegt er, oder Hamzat hat auch mal im Cage bei der UFC einen Gürtel bekommen, irgendwie so, aber die Coaches nutzen das vielleicht einfach als Bühne dann, damit es halt ein bisschen cooler
ist. Und es ist ja auch ist ja wirklich eine krasse Auszeichnung dann auch in der Sportart, das ist schon geil. Wie motivierst du dich jetzt nach so einem Kampf? Also es kam ja nach dem Kampf gleich dann die Frage, wer wird dein nächster Gegner? Das war gleich auf der Pressekonferenz, dann hast du gleich Herausforderungen kommuniziert. Ja. Ich glaube, dass jetzt auch dann irgendwann mal deine nächsten Steps ja anstehen. Aber wie motiviert man sich da? Ich meine, wenn man sich jetzt Octagon anschaut, du hast eine gewisse Position bekommen, du bist auch, ich denke, inzwischen einer der gefragtesten, würde ich jetzt mal so mit sagen, von den Leuten, die jetzt in Deutschland kämpfen. Aber wie motivierst du dich auf den nächsten Step? Ist es dann einfach so, ich will den Gürtel oder ich will dann dies oder ich will das oder holst du dir bestimmte Momente, auf die du dich dann konzentrierst? Wie machst du es?
Also zunächst mal muss ich sagen, es ist immer sehr, sehr schwer. Direkt nach dem Kampf haben wir ja die Pressekonferenz. Du musst dir vorstellen, du hast jetzt 6, 8 Wochen dich nur auf diesen Typen vorbereitet. Diese ganzen Emotionen hast du losgelassen, hast gewonnen, bist da, schreist und dann fällt das alles so ein bisschen ab. dann sitzt du schon wieder vor den ganzen Kameras, Lichter kommen auf dich, ja, wie geht's jetzt weiter? Denkst du, Alter, so, ich will vielleicht erstmal chillen, zurück zu meiner Familie, erstmal Urlaub machen, was auch immer. Und dann können wir vielleicht wieder überlegen, wie es weitergeht. Aber das ist halt das Business. Die Medien wollen natürlich gleich wissen, wie es weitergeht. Genau, da wurden gewisse Namen genannt. Zum aktuellen Zeitpunkt weiß ich tatsächlich nicht, wie es weitergeht. Wir werden uns zusammensetzen, müssen auch ein bisschen abwarten, was passieren wird. Man möchte immer so hoch hinaus wie möglich. Aber am Ende des Tages muss ich auch dazu sagen, ist es auch ein Business, das Ganze. Das heißt, wie bei euch, man muss das gut managen, damit man seine Marke am Ende gut platziert und die richtigen Matches für einen auch macht. Plus dazu gibt es natürlich gewisse Details zu klären, vertragliche Details, damit gewisse Kämpfe dann auch stattfinden können.
Ja, du, wenn ich deine Augen schaue, du bist schon Taktiker, was solche Themen angeht. Das sieht man nicht bloß im Kampf, das sieht man allgemein
ja auch ganz normal. Ja, man muss, also klar. Wenn du jetzt als Kämpfer eine Karriere machen möchtest, dann ist es das Dümmste zu sagen, ich kämpfe einfach gegen jeden.
Ja.
Weil dann, ja cool, Respekt so, Stolz, Ehre, bla bla, aber in der Karriere macht es keinen Sinn, weil du kannst auch nicht als Unternehmer hingehen, ich mache jetzt jeden Deal, egal ob der gut ist für mich oder nicht oder was bringt oder nicht. Ja? Da muss man schon das Ganze taktisch angehen.
Voll.
Und wenn es große Kämpfe geben soll, dann sage ich euch ehrlich, will ich auch als Kämpfer dafür groß entlohnt werden. Ist ja normal.
Logisch.
Du machst ja auch kein großes Projekt als Unternehmer für das gleiche Geld wie ein kleines Projekt. Ja. So. Und ich denke, du weißt,
worauf ich weiß 100%, was du meinst. Ja. Wie stehst du zum Thema Talent versus harte Arbeit? Also für alle, die jetzt so ein bisschen nett so in der Szene sind oder aus München kommen, du hast in München, mindestens in München den Ruf, dass du bist the hardest worker in the room. Also das ist wirklich, du bist jeder, der in München du arbeitest permanent an dir selber, du bist am längsten da, die Trainingseinheiten sind die härtesten mit dir. Das ist das, was ich über dich höre in München. Ne? Und wie stehst du dazu? Talent versus harte Arbeit? Also ist das so ein... Ja, gib mal eine Meinung dazu.
Versus ist...
Na, wenn du sagst, okay, jemand hat meinetwegen ein Talent für etwas, okay, kommt aber nicht so weit wie jetzt jemand, der vielleicht hart arbeitet.
Ja.
Oder jemand hat nicht so das Talent, aber arbeitet dafür hart.
Ja.
Ist es bei dir aus, siehst du das auch so, dass du halt mit harter Arbeit Talent schlagen kannst? Oder?
Kann man schon.
Ja.
Kann man schon. Es ist beides sehr, sehr wichtig. Mhm. Im Optimalfall hast du beides. Und dann kommst du auch maximal weit. Es gibt aber sehr, sehr viele Leute, wo es schade ist, wo ich selber miterlebt habe, die haben massives Talent, die könnten wirklich sehr, sehr weit kommen, aber haben halt andere Dinge gemacht oder sind dann doch nicht so motiviert und dann machen die mal einen Kampf oder so, aber dann lassen die es halt auch wieder schleifen. Ja?
Ja.
Da gibt es so viele Beispiele. Wenn du aber jetzt weniger talentiert bist und sehr harte Arbeit reinsteckst, kannst du dann am Ende des Tages diese Leute übertrumpfen, weil du halt einfach regelmäßig dabei bist. In diesem Sport, wie auch im Unternehmertum, ist diese Consistency, also dieses dauerhafte Dabeibleiben, dauerhaft diese Arbeit reinzustecken, wirklich das Wichtigste. Ja.
Also bin ich 100% bei dir. Ich sehe es ja bei uns im Unternehmertum auch. Das ist halt, ich denke manchmal so bei vielen Leuten, wie hat der das eigentlich dahin geschafft? Und dann merke ich relativ schnell, warum. Weil er einfach fucking hart gearbeitet hat. Und in der heutigen Zeit ist es halt so nach dem Motto, hey, ich gucke mir halt irgendwas an und dann tue ich so, als würde ich es tun und dann glaube ich habe Erfolg. Das wird nicht passieren. Muss egal, in was man tut, muss man Energie reinstecken. Und beim Kampfsport, deswegen bin ich ja so Fan, auch das mit Unternehmertum zu verbinden, weil es halt einfach ehrlich ist. Und du siehst halt ziemlich genau, wenn jemand reinkommt und sagt so, hey, ich bin Pro in dem und dem Bereich und dann ist er halt auf der Matte und dann weißt du genau, was Sache ist.
Entweder ja, 100%. Ja. Da zeigt sich's halt dann. Ja. Ich denke, wir sind auch in einer Gesellschaft, wo die Leute immer so schnell, sofort diesen Erfolg wollen, ohne viel dafür zu tun. Aber das funktioniert nicht. Weder im Sport, noch im Business, noch sonst wo im Leben. Ja.
Was war so dein härtester Brocken als Gegner? Also jetzt gar nicht mal so vom Talent her, sondern vielleicht auch mental.
Ich glaube schon, damals Jamal Hill bei der Contender Series, weil der auch einfach... dem war alles egal, der wollte unbedingt diesen UFC-Contract und hat da ein paar auch illegale Aktionen im Kampf gemacht und so, aber der war so, ey, ich will das unbedingt und ja, der auf jeden Fall der.
Ist das so dein, auch dein Part? Also wenn du in Cage steigst, zu sagen, ich will das unbedingt? Ist das so der Game Changer in dem Moment?
Also man braucht das. Man braucht das 100%. Du kannst nicht da reingehen und sagen, ja, jetzt schaue ich mal. Sondern du musst da reingehen, ey, das ist jetzt mein Käfig sozusagen. Ich hole mir den Sieg. Ja. Mit der Einstellung musst du da auf jeden Fall reingehen.
Ich muss da mal ein bisschen springen, weil ich habe da eine Frage auch dazu. Du hast 22 nach, du hast mir vorhin gesagt, das war gar nicht dein erster Kampf bei Octagon. Ne? Ich habe gedacht, 22 war so dein erster Kampf, aber du hast ja vorher schon oder während Corona im Endeffekt schon gekämpft.
Genau.
Lass uns da mal kurz drüber sprechen, weil das passt da ganz gut dazu. Ich weiß gerade gar nicht, war das dieser Kampf, mit dem du zweimal gekämpft hast, diesen Kollegen? War das der?
Nee.
Hast du zweimal gekämpft.
Genau.
Und da habe ich beim ersten Kampf hast du dem so seinen Unterschenkel zerlegt, durch die Bank, dass ich gedacht habe, der fällt irgendwie das Bein gleich ab. Und beim zweiten Mal hast du ihn nach ein paar Sekunden im Endeffekt niedergemäht.
Ja, so ungefähr.
So ein Dreh. Also genau, wie gesagt, schaut euch die Kämpfe an, dann wisst ihr, wovon wir jetzt reden. Ist das so, also was ist es so? Deine Augen haben gesagt, ich werde diesen Typ jetzt einfach mal zerbröseln. Und ist es dann tatsächlich so eine Art Leben und Tod in dem Moment? Also kann man das so vergleichen in dem Moment, dass du, wenn du im Cage stehst, dass du sagst so, hey, jetzt, egal was passiert, ich gehe hier raus und ich werde das Ding überleben und der andere nicht?
Ich muss sagen, jeder Kampf ist anders. Das ist tatsächlich so. Manchmal bist du entspannter, manchmal bist du so richtig in diesem Kriegermodus, sag ich mal. Es ist immer anders, je nachdem, wie deine Emotionen auch über den Tag sind, wie du aufwachst. Das ist echt, jeder Kämpfer kann das mit Sicherheit bestätigen. Im Optimalfall hast du so einen Zustand von Fokus und diese gewisse Aggressivität, die du halt auch brauchst. Ja. Aber die darf nicht zu hoch sein. Man darf nicht zu overhyped.
Überpacen.
Ja, weil dann überpacest du. Deine Herzfrequenz geht höher, dein Atem wird schneller und dann verlierst du halt auch schneller Kondition. Also immer konzentrierter, aggressiver Fokus, so würde ich es beschreiben, ja. Und bei diesem Kampf auf jeden Fall, man ist dann so ein bisschen wie so ein Raubtier, würde ich sagen.
Ja.
Und man, okay, ich hole mir den jetzt. So, ja.
Ich frage das deshalb, weil ich bei ganz vielen Kollegen, die dann immer so Misserfolge auch haben, immer frage, warum ist der Misserfolg gekommen? Und ich frage gar nicht, ob er jetzt taktisch was verkehrt gemacht hat oder rhetorisch verkehrt gemacht hat, sondern mich interessiert immer mehr, was hast du vor dem Termin gedacht? Und die meisten sagen so, naja Gott, ich habe halt gedacht, ich gehe mal rein oder ich werde es schon machen. Und ich sage den Leuten immer, wenn die aufstehen und haben einen wichtigen Termin und das Gefühl haben so nach, ich weiß nicht, ob das klappt, dann empfehle ich, geh nicht hin. Geh nicht zu dem Termin, sag den Termin ab, verschieb ihn, weil du wirst diesen Termin verlieren.
Ja.
Also entweder du bist fokussiert im Unternehmertum und machst dann die Sachen entsprechend und bringst es dann auch aufs Blatt Papier oder entsprechend schließt den Deal dann ab. Oder du lässt es halt sein. Es gibt halt nichts dazwischen.
100%, sehr, sehr gute Aussage. Also bei uns ist es sehr, sehr viel hier.
Ja.
Ja. Wenn du davor...
Wie viel Prozent würdest du sagen,
ist es hier am Ende? Also ich kann es so sagen, die Kämpfe, die ich verloren habe, was bisher nicht viele waren, aber die habe ich wahrscheinlich vorher im Kopf schon verloren.
Ja.
Ja. Deswegen sehr, sehr hohe Prozentanzahl. Ja, ja. Man sagt immer 80-90%. Natürlich musst du dieses technisch-taktische, du musst einen Gameplan umsetzen können. Aber wenn du nicht glaubst, dass du den besiegen kannst oder zweifelst, ja, wie du gesagt hast, ja, ich weiß nicht jetzt, dann meistens wird's auch nichts. Ja, du musst da wirklich mit der Überzeugung reingehen, ey, ich nehme den jetzt auseinander, ich gehe da raus als Sieger. Dann sind in dem Sport kann alles passieren, aber die Bedingungen, dass du gewinnen kannst, sind schon mal deutlich besser gegeben. Ja.
Ja. Naja, es ist so, weil dann, das ist immer so eine Gratwanderung. Ich weiß auch, wenn ich sowas sage, du musst mental darauf 100% fokussiert sein, dann klappt der Deal. Ne? Dann weiß ich schon wieder, dass wieder Leute sagen, ist klar, ich muss mich nur mental auf etwas vorbereiten, dann wird es auch klappen. Das ist ja auch gerade so eine tolle, ich fokussiere mich oder ich nehme in meinen Kopf den Sieg, ja, also jetzt im Unternehmertum oder auch beim Kampf, und dann wird es schon funktionieren. Aber das ist halt auch das ist falsch, weil
ja, genau.
In der Vorbereitung würde ich sagen, ist 100% die Intention, die du reinsteckst, entscheidend. Und wenn du dann meinetwegen in den Cage steigst oder wenn du den Termin dann hast, sind von der Vorbereitung, wenn du die nicht gemacht hast, ist scheißegal, ob du 90% oder 100% drauf fokussiert bist, du wirst es nicht schaffen.
Ja.
Aber wenn du 100% in die Vorbereitung gesteckt hast und dann in den Cage steigst oder und den Termin gehst und 90% der Kopf sagt, das wird's, dann klappt's auch. Das ist eine Verbindung von beiden. Ich glaube, jetzt so Momentum-Verbindung.
Physisch und psychisch muss zusammenspielen.
Ja.
Das bringt nichts, dieses Wunschdenken. Ja, das ist auch in letzter Zeit, wie du sagst, ein bisschen zu viel hochgekommen mit diesem Gesetz der Anziehung und solche Geschichten. Genau.
Was ich denke, kommt.
Ja, genau.
Das ist auch so.
Ja,
aber man muss halt auch ziehen. Also es bringt ja nichts.
Das muss zusammenspielen, Muss auch reinstecken, die Arbeit. Ja. So ist es.
Was ich geil finde, ist, ich habe nicht das Gefühl, dass du so der Trash-Talker bist. Also André, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Kampf Holzertacher. Ne? Das ist ja ein seit Wochen, für alle, die jetzt nicht so auf dem Game sind, die zwei werden in Hannover kämpfen. Irgendwie haben die sich irgendwie nicht wirklich als Freunde gefunden. Ich kann euch nicht mal sagen, woher es kommt. Vielleicht hast du da irgendwie mehr Informationen, aber irgendwie finden die sich scheiße. Mhm. Dann führen die so einen Trash-Talk über Wochen hinweg. Und was ich mich zwischendrin immer wieder frage, ist, ist sowas fake oder ist es echt? Also wird dir vorher erklärt, pass auf, du hast einen Gegner, am besten haust du jetzt ein paar Dinger raus. Ich meine, natürlich sollte man jetzt sagen, du bist total mein bester Friend, weil das passt dann auch nicht wirklich 100%. Aber ist es fake, so ein Trash-Talk in diesem Business?
Nee, also wir sind ja nicht im Zirkus. Mhm. Da wird nicht geschauspielert. Bei den Jungs ist auf jeden Fall nicht fake.
Die lieben sich nicht.
Okay. Aber Leute übertreiben es oder nutzen es einfach als PR, als Promo. Mhm. Ja, nee, bei denen ist es schon real. Die mögen sich nicht, auf gar keinen Fall. Ja. Und das wurde halt jetzt so aufgebaut, bisschen hochgehypt. So verkauft man natürlich auch den Kampf, das ist klar.
Das ist witzig, bei Holzer, mein Freund Momo hat ja den letzten, oder in Frankfurt in der Arena gegen ihn gekämpft. Ja. Und der hat beim Face-Off hat er dann im Endeffekt Momo hochgehoben.
Ja, genau.
Und ich habe zu Momo danach gesagt, Momo, du bist so doof gewesen. Also liebe Grüße, Momo. Ne? Du hättest einfach nur den hier machen müssen, so oben drüber stehen. Dann hätte er alles gemacht. Und dann wäre es auch wieder ein psychologischer Effekt gewesen.
Ja.
Und Momo hat da versucht, irgendwie was draus zu veranstalten. Das ist halt viel Psychologie. Aber jetzt bei den beiden, jetzt bei Holzer und bei Taha, da bin ich mal gespannt, wie der Kampf ausgeht. Also hast du einen Tipp für die Leute da draußen?
Also es kann immer alles passieren. Taha hat natürlich sehr viel Kraft in seinen Fäusten. Mhm. Der ist bekannt für seine Power, für seine Knockout-Power. Da sehe ich tatsächlich den einzigen Weg für Taha, den Sieg zu holen, was immer passieren kann. Aber insgesamt als MMA-Kämpfer sehe ich Holzer vorne. Und deswegen wäre auch mein Tipp Sieg für Holzer.
Okay. Hast du das Gefühl, dass Holzer so eine nachrückende Kraft auf Dauer im Oktagon-Sport ist? Oder glaubst du, dass der irgendwo dann mal Richtung UFC geht?
Ja, er ist noch sehr jung, hat jetzt wieder bei Oktagon unterschrieben. Kann aber auch sein, dass es halt taktisch war und er jetzt Taha besiegen möchte als Ex-UFC-Kämpfer. Und dann der nächste Schritt Richtung UFC geht, ja. Weiß man nicht. Aber er ist noch sehr jung, er hat noch ein paar Jahre. Und vielleicht möchte er auch erst dann später zur UFC.
Wäre das für dich auch ein Schritt?
Also, nach wie vor, ja.
Ist schon, ne?
Ja.
Wie ist das eigentlich? Musst du dann, würdest du Deutschland dann aufgeben in der Sekunde und dann komplett UFC
umziehen, meinst du?
Umziehen?
Nee, auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall?
Nee. Das wäre ja voll die Action dann mit Family.
Ja, das ist die Frage. Ja.
Und auch mein Trainerteam würde ich tatsächlich behalten. Ja. Mein Team, weil es funktioniert einfach. Man muss sich auch wohlfühlen.
Ja, das ist spannend. Also ich bin mal gespannt, ob die UFC sich in Deutschland in irgendeiner Form niederlässt. Das ist ja auch immer so Gerücht, dass das jetzt dann irgendwie passiert, ne?
Ja, ich weiß es nicht. So wie ich das mitbekommen habe, zahlen die Länder, also die Staaten, müssen an die UFC etwas bezahlen, damit die dann kommt. Und das macht halt aktuell nur Frankreich mit Paris in Europa und dann halt noch London.
Aber es ist auch eine andere Community als jetzt in Deutschland. Das muss man einfach
deswegen
sagen.
Müssen wir mal abwarten. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen und dann stehen die Chancen natürlich auch höher, dass ich dann da auch reinkommen kann. Ja. Genau. Aber da jetzt einen Umzug zu machen nach Amerika oder so, so viel verdient man als UFC-Kämpfer auch nicht. Ja.
Ja. Braucht man da so einen Matchplan auch dafür? Also sprich, ist es sinnvoll, sich da einen Gegner auch auszusuchen? Oder spricht man mit Octagon dann drüber, hey, pass auf, ich hätte gerne als nächstes den Gegner oder hätte gerne den Gegner? Wie läuft das im Hintergrund?
Man hat ja einen Manager, der regelt das alles mit den Veranstaltern oder dem Matchmaker von Octagon. Ja. Die telefonieren öfter, dann heißt es, hey, wie schaut's aus? Wen bietet ihr uns als nächstes? Was habt ihr als nächstes für einen Plan für uns vorgesehen? Und dann wird halt eben dementsprechend verhandelt. Die Interessen des Teams, also von uns, gegenüber den Interessen von Octagon. Manchmal matcht es halt auch perfekt. Wie jetzt bei Narcon war es so zum Beispiel, ich habe mit dem Manager telefoniert, ich habe gesagt, hey, also nach dem Stuttgart-Kampf, ja. Ich würde gern bald wieder kämpfen, vielleicht auch in Polen schon sogar. Mhm. Und dann hieß es eigentlich relativ schnell, okay, hey, wenn du in Polen kämpfen willst, die haben Narkon für dich. Mhm. Und eigentlich am gleichen Tag haben wir gesagt, ja, let's go, also passt für uns. Und so hat sich das dann einfach ergeben.
Mhm. Ja. Octagon ist ja wirklich so ein bisschen wie die, einfach aufgetaucht, ne? So zack, da waren sie, gefühlt. Aber wenn man jetzt die Persönlichkeiten dahinter nicht gehabt hätte, Eckerlin oder sowas, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so gepusht worden vom Hype. Wie wichtig findest du dieses Thema in der Branche? Also diese Persönlichkeiten aufbauen. Ich meine, du hast deine eigene Thematik mit deinem Fell auf den Schultern, der Wikinger, so nach dem Motto, ja. Wie wichtig ist das für jemanden, der hier in Deutschland im Endeffekt dann auch bekannt werden will, das so eine Persönlichkeit auszumachen aus der ganzen Nummer?
Also da gebe ich dir auch recht, ohne diese Sportler wie jetzt Eckerlin, Jungwirth, Pütze auch noch am Anfang, weil Octagon kam ja als erstes nach Frankfurt und dann haben die natürlich diese Base genutzt mit diesen bekannten Leuten, um das Ganze hier aufzubauen. Allgemein ist es mittlerweile sehr, sehr wichtig für uns als Sportler, so ein gewisses Image, so eine Persönlichkeit aufzubauen, weil es reicht heutzutage nicht mehr, nur sportlich erfolgreich zu sein. Mhm. Also nur gute Kämpfe zu liefern, das hilft natürlich, ist auch wichtig, ist auch für mich als Sportler das Wichtigste, aber drumherum, damit du eben PR bekommst, Sponsoren, Aufmerksamkeit, Follower, was auch immer, was heutzutage halt einfach dazugehört, musst du auch ein gewisses Image um dich herum aufbauen.
Aber ist das nicht genau der Zirkus, von dem du vorhin gesagt hast, den habt ihr gar nicht? Weil das ist dann schon Zirkus.
Ich selber bin auch kein Fan davon, aber ich muss es machen. Okay. Am liebsten würde ich auch mein Instagram irgendwie auf, also mehr oder
du
weniger.
Du machst eh wenig.
Mehr oder weniger löschen und in den Wald irgendwo gehen. Aber es gehört halt dazu, ja. Es gehört tatsächlich leider heutzutage dazu. Früher hat's gereicht, oder früher gab's ja dieses Ganze in diesem Ausmaß nicht, dieses ganze Social Media. Da ging's nur darum, hey, du musst gewinnen, musst ein guter Fighter sein und dann hast du es nach oben geschafft. Und heute siehst du ja Sportler mit 2, 3 Kämpfen, die aber starkes Social Media haben, kriegen auch schon höhere Gagen, kriegen Sponsoren und sind halt schon oben mit dabei dann.
Ja, also ich denke wirklich, also wenn ich jetzt an Holzer auch denke, ich meine, ich glaube nicht, wenn der jetzt diesen Aufstand nicht gebaut hätte, auch mit dem Talerhuhn-Einlauf und so weiter. Ja, klar, mit Frankfurt und mit Momo, das war schon ein krasser Kampf auch, wie der da den Arm von Momo mal ganz kurz um 180 Grad gedreht hat. Also ich habe auch gedacht, ich bin aufgesprungen vom Tisch, weil ich gedacht, der bricht ihm jetzt gleich den Arm weg. Mhm. Wäre für mich scheiße gewesen, ich wollte wieder mit ihm trainieren. Spaß. Aber dieser ganze Aufzug, der da entsprechend entsteht, der hat schon auch dann, sagen wir mal, diese Karriere auch gefördert. Und ich glaube auch bei dir, also klar, passt du in dieses Bild Wikinger, da passt du eigentlich gut rein. Eigentlich, da passt du perfekt rein. Und dann, gut, wenn man es ausschlachtet, aber trotzdem, es ist schon ein bisschen Zirkus auch. Also ein bisschen dahinter stehen, Zirkus ist es.
Ja, weil man, weißt du, ich fühle mich ja jetzt nicht hier in München oder im normalen Leben wie ein Wikinger. Das wäre
meine Frage gewesen.
Das wäre ein bisschen crazy irgendwie, dass ich dann denke, hey, ich bin so ein Wikinger.
Ja, keine Ahnung, vielleicht läufst du mit deiner Axt auf dem Rücken in der Gegend rum oder was?
Wäre schon lustig, ja.
Auf jeden Fall.
Ich habe halt ein Aussehen, das sehr ähnlich ist zu Björn in der Serie bei Vikings. Genau. Also ich bin selber manchmal sehr erschrocken, wenn ich so Bilder nebeneinander sehe.
Dir fehlt der Zopf.
Ja, aber es gibt auch, wo er auch kurze Haare hat. Und das ist halt sehr, sehr ähnlich. Und dann über die Jahre haben mich immer wieder Leute auch weltweit angesprochen, dass ich eben der bin oder genauso aussehe. Und so hat sich das einfach ergeben. Also schon vor 8 Jahren oder so war das erste Mal, dass ich darauf angesprochen wurde.
Liebe Kollegen und Freunde von Netflix, für den Fall, dass ihr Nachfolger sucht,
genau.
Da wäre er. Ja, da lässt sich was machen mit. Einfach bei uns anrufen hier. Stell die Verbindung her, ist gar kein Problem. UFC Deutschland, haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube, das hat ja auch mal so ein bisschen was mit den Leuten zu tun, die außenrum berichten. Ich habe eine Person, die halt auch Kampfsport, ich glaube, auch den deutschen Community weit gebracht hat, ist Ringlife. Wäre jetzt zumindest meine Einschätzung. Schaust du viel so YouTube? Beschäftigst du dich damit, mit den ganzen Themen außenrum?
Weniger. Ich konzentriere mich mehr auf mich selbst, meine Familie, mein Training, mein Gym, meine Jungs. Bin da mehr in meiner Bubble unterwegs. Konsumiere da, habe auch gar nicht so viel die Zeit dazu, dann noch zusätzlich so viel darüber zu konsumieren, ja.
Aber schaust du dir andere Kämpfe an zum Beispiel? Also analysierst du über YouTube Kämpfe? Oder ist das eher so eine Live-Session oder ist gar nicht mal so tief der Eingang auf die Leute?
Es gibt ja auch viele Profile bei Instagram zum Beispiel. Oder jetzt gibt es ja so School-Communities oder Patreon, so, wo die das machen. Eher dann so, dann sehe ich das halt bei Instagram, ah, okay, dieser Coach analysiert sehr gut Kämpfe, Techniken und so weiter und dann folge ich dem und dann sieht man halt immer wieder die Sachen. Aber dass ich jetzt aktiv wirklich mich hinsetze, am Sonntag Beispiel nach dem UFC-Event am Samstag und jeden Kampf da durchanalysiere, nee, da habe ich auch keine Zeit, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass eher für die Fans, also das, ich glaube, dass jemand als Fan auch, wie beim Fußballer auch, die Fußballer beschäftigen sich auch wenig mit den Themen außenrum, die konzentrieren sich auf sich. Und so ist es halt bei dir halt noch spezieller auf Personen, weil da hast du halt noch trotzdem noch 10 Leute um dich rum, da, du bist halt alleine. Deswegen fand ich es auch, wie gesagt, die Tatsache, dass du dich da allein gecoacht hast, das ist schon wirklich aller Ehren wert. Was würdest du sagen, aktuell weltweit, wo sind die besten Trainingsvoraussetzungen für Kampfsport, wenn du so die Welt machst? Ich weiß, du bist ja viel gereist.
Ja, wahrscheinlich immer noch in den USA.
Ist so?
Ja, weil die einfach die meiste Talentdichte haben, die meisten Sportler, die auch in den Sport reingehen. Also dort wird ja auch auf den Unis schon gerungen und Highschools und so weiter, College etc. Das heißt, durch dieses Wrestling kommen die schon alle irgendwo in den MMA-Sport dann auch relativ früh rein. Somit hast du einfach so viel, viel mehr Leute, die den Sport machen. Somit kommen auch natürlich mehr Talente hervor und die haben, oder dort ist der Sport schon viel, viel älter als hier.
Ja.
Das heißt, du hast viel mehr Trainingsmethoden, Möglichkeiten, whatever. Gyms auch natürlich riesengroße. Und dort sind halt dann auch die meisten UFC-Kämpfer und so weiter. Ja. Aber mittlerweile auch in Deutschland hast du gute Möglichkeiten. Du hast in Thailand natürlich gute Möglichkeiten, etc. Also ja, überall kannst du gut trainieren.
Warum hat Deutschland so lange gebraucht, bis MMA wirklich angekommen ist?
Weil ich denke, dass die Bevölkerung das nicht angenommen hat.
Okay.
Also lange Zeit hieß es dann, ja, was ist das überhaupt? Das sind ja nur zwei irre, irgendwelche Hooligans, die sich da im Käfig prügeln. Das ist ja voll der Schmarrn und so. Und das muss man sagen, das hat wirklich Octagon geschafft und jetzt auch mit RTL zusammen, dass das in der breiten Masse angenommen wird und wir auch endlich mal so als Sportler akzeptiert werden, ja.
Ja, also ich habe da so eine eigene Geschichte dazu. Ich habe früher viel Crossfit gemacht, also sehr viel Crossfit, 5-mal die Woche. Und ich hatte einen Kollegen, der bei der Polizei ist und der hat mit Crossfit gemacht und der hat MMA gekämpft. Und ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was der mir erzählt. Der hat immer von MMA geredet. Ich denke so, MMA, ich mache keine Ahnung, ist das irgendeine Bewegung beim Crossfitten oder so? Ich habe keine Ahnung. Ja. Und das ist jetzt, wie lange ist das jetzt her? Vielleicht 8 Jahre oder so. Und da war das komplett außen vor. Und der hat mir dann erzählt, nee, und das ist das und das und das. Und der hat sich da damals nicht geoutet, dass er bei der Polizei ist in seinem MMA-Studio da, weil er immer Angst hat, dass die Leute ihm deswegen mehr auf die Fresse hauen wollen. Also es war schon, irgendwie in Deutschland hat es überhaupt niemand auf dem Schirm gehabt gefühlt. Und da hast du schon recht. Also ich bin auch erst wirklich dann durch Octagon und durch Eckelin, klar. Jetzt, ich habe halt früher geboxt und kam dann über Munich MMA dann im Endeffekt zu dem Sport. Also aber ich finde es geil, weil du hast inzwischen so einen hohen Zulauf von jungen Leuten. Und es ist ja auch wichtig, dass du jungen Leuten irgendwie, erstmal, dass du von der Straße runterholst, aber dass du, es gibt ja wenig Leitlinien in Deutschland, um jungen Menschen mal eine Möglichkeit zu geben. Sport in der Schule wird nicht mehr groß geschrieben. Bundesjugendspiele sollen abgeschafft werden, wenn sie schon abgeschafft wurden. Sport gibt keine Noten mehr. Also, völlig sinnbefreit, aber hey, wenn es Leitlinien gibt, dann macht es ja der Sport. Auch kommunikative Leitlinien. Ja. Also von daher ist es ja gut, dass so viele junge Leute kommen. Oder siehst du es anders?
Nee, ich sehe das ja auch bei mir im Studio. Es sind ja auch viele junge Leute da. Ja. Und
du gibst auch Jugendstunden, ne, glaube ich. Das
ja, gibt es auch. Und es ist natürlich viel besser, wenn die Zeit, die sie haben nach der Schule am Nachmittag im Gym, Studio verbringen, wie irgendwie auf der Straße abhängen. Ja.
Ja, und vor allem, wenn sie Vorbilder haben, die dann im Endeffekt auch zeigen, was man im Sport auch erreichen kann, jetzt explizit auch mit dir oder halt auch mit anderen Coaches, die ihre Freizeit ja dafür hergeben, um Leuten was mitzugeben. Ne? Jetzt, den Sportler von dir kennen viele, den Unternehmer eher weniger. Also du hast ja ein eigenes Gym in München, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Das hast du aufgebaut, während deine Karriere eigentlich so richtig am Laufen angefangen hat. Zumindest würde ich das jetzt mal so in der Historie mal so definieren.
Ja.
Warum bist du denn einfach in eine Location gegangen und hast gesagt, okay, komm, ich habe hier in München die Location und ich baue jetzt kein eigenes Gym, sondern setze mich da rein und trainiere halt mit denen. Was war da der Hintergrund?
Ja, wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit bei vielen Studios trainiert, viele Trainer gehabt und war halt dann auch immer wieder im Ausland und habe gesehen, okay, im Ausland irgendwie, dort ist das Training ja eine Stufe weiter, eine Stufe höher, was die Techniken angeht, was das Wissen angeht. Und das hat mir dann so ein bisschen gefehlt, wahrscheinlich hier in München. und man, es muss halt auch passen, so von den Leuten, von der Zusammenarbeit. Dann dachte ich mir halt, okay, Corona-Zeit kam, wie gesagt, man konnte irgendwie kaum trainieren. Jetzt schaue ich halt selber, dass ich dann mein eigenes Team aufbaue. So, so ist das entstanden.
Ist es dein Perfektionismus?
Also ich bin auf jeden Fall...
Schon, du bist ein Perfektionist,
ja,
oder?
Ja, 100%. Vor allem in diesem Sport bin ich sehr
perfektionistisch. Crazy. Also ich will das jetzt, also ich oute mich hier als Fanboy, aber was willst du machen, ist halt einfach so. Also dein letzter Kampf, ne? Ich weiß nicht, wie Menschen sagen können, der war langweilig. Weil du hast die Distanz so widerlich gehalten ihm gegenüber, der hat überhaupt keine Möglichkeit gehabt, da irgendwie seine Stärken zu gewinnen. Und das kannst du nur, wenn du Perfektionist bist.
Sein Game wurde auf jeden Fall komplett eliminiert.
Voll eliminiert.
Das, was er machen wollte, habe ich durch meine Taktik, Technik, Bewegung unterbrochen, auf jeden Fall. Und habe ihn einfach ausgepunktet von außen.
Ja, also es war wirklich, auch wenn du, dass du dich auf keine wilde Schlägerei eingelassen hast, was die Leute immer so denken, so da, ja, keiner geht in Cage und lässt sich erstmal freiwillig zusammennödeln. Also da muss schon vorher viel passiert sein.
Ja.
Damit du vielleicht in der letzten Runde hast keine Chance mehr, also schmeißt du dich halt irgendwie rein oder irgendwie sowas, ja.
Und ich denke, das macht auch einen guten Kämpfer aus.
Ja.
Ein Kämpfer, der Fight-IQ hat, also auch einen Gameplan musst du erstmal über 15 Minuten in dieser Stresssituation durchziehen können mit dieser Ruhe, sage ich jetzt mal.
Und das meine ich auch mit dem Unternehmertum immer wieder, weil Jungs und Mädels da draußen, wisst ihr, ihr geht in Termine rein, wenn ihr nicht gut vorbereitet seid, dann zieht ihr euren Gameplay nicht durch. Dann kommt irgendwas von rechts oder von links und dann bist du sofort aus der Routine, bist sofort in einer Position, auf die du eigentlich gar nicht gehen wolltest, weil du halt nicht dir im Kopf schon klar gesagt hast, so und so mache ich das, so und so gehe ich drauf ein. Wenn du klar positioniert bist, ist auch egal, was von außen passiert, du ziehst dein Ding dann durch und damit dominierst du Menschen. Ja, die Vorbereitung ist die halbe Miete und dann ist natürlich auch der Kopf entscheidend, haben wir
ja
vorhin schon
gehabt. Das passt ja auch wieder zum Kampf selber, weil du hast deinen Gameplan, aber es kann ja auch mal irgendwas anders laufen. Ja. Deshalb musst du immer auf alles vorbereitet sein.
Also, dass du switchen kannst.
Auch blöd gesagt, du kannst jetzt nicht nur im Striking trainieren und dann auf einmal bist du überrascht im Kampf, weil du auf einmal am Boden landest. Ja, du musst natürlich auf alles vorbereitet sein. Das ist ja das 1:1 das gleiche.
Ja, Beispiel. Genau, das 1:1. Was würdest du sagen, ist so das entscheidendste Learning aus dem Kampfsport, das du dann anwenden konntest für dein Unternehmertum? Mhm. Weil in Corona so ein Ding aufzubauen, erfolgreich dann auch noch dieses Gym in München aufzubauen, also München Umland auch hier, auch diese Positionierung dann bei Octagon. Was hast du da mitnehmen können vom Kampfsport, was dann dich als Unternehmer auch geprägt hat?
Ja, wahrscheinlich dieser Wille zu gewinnen, niemals aufzugeben, immer bis der Erfolg kommt halt einfach. Das ist so auch wieder mentale Sache, dass man immer die Möglichkeit hat, auch wenn es mal schwieriger ist, die Möglichkeit zu gewinnen besteht immer. So würde ich das beschreiben. Ja.
Okay.
Und das habe ich dann auch in diese Aufgabe Unternehmertum, Gym, so übertragen. Dass ich sage, okay, hey, wir haben jetzt schwierige Zeiten und so. Aber hier wieder auch mit Köpfchen gemacht, ja. Der Raum war nicht groß, die Miete war erstmal nicht so hoch. Trotzdem hatte ich null Mitglieder am Anfang natürlich, aber ich dachte mir, hey, ich krieg das schon hin. Und dann Step by Step ist es halt so gewachsen. Und wenn man immer dranbleibt und weitermacht, dann gibt's immer die Möglichkeit zu gewinnen. Ja.
Hast du mal Momente gehabt, wo du gedacht hast, fickt euch alle? Also so unternehmerische Themen, wo du gedacht hast, boah, Jungs, ihr lasst mir doch alle, ich mach einfach wieder nur Profisportler, lasst mich einfach in Ruhe mit dem Scheiß.
Ehrlich gesagt, nein. Ehrlich gesagt, nein.
Weil du den Sport liebst und das, was du tust, liebst? Oder
ja, ich liebe es auch zu coachen. Aber was mich abfuckt, sage ich dir ehrlich, diese Büroarbeit, das nervt mich.
Gut, der liebt die schon, ne?
Das nervt mich dann hier Buchhaltung und diese ganzen Geschichten. Das nervt mich echt.
Ja, aber das ist, glaube ich, bei 90% der Unternehmer, die irgendwas tun, also nicht bloß im Kampfsport, sondern allem, das dahinter, dieses Aufbauen dahinter, das ist schon... widerlich für alle Positionen.
Ja.
Pass auf, ich habe noch ein ganz wichtiges Punkt zu dem Thema. Bist du eher so ein Bauchmensch für Entscheidungen oder bist du eher jemand, der sagt, okay, ich treffe Entscheidungen durch Routinen?
Also schon mehr Bauch, würde ich sagen, ja.
Okay.
Ja, ja, ja.
Wie würdest du es im Unternehmertum sehen? Denkst du, dass der Bauch der wichtigere Punkt ist oder dass Routinen der wichtigere Punkt sind?
Es kommt jetzt drauf an, wenn jetzt eine neue Sache reinkommt, zum Beispiel neue Möglichkeit, in meinem Fall, was könnte man da sagen? Neues Kampfangebot.
Ja.
Dann höre ich auf mein Gefühl, auf meinen Bauch sozusagen. Weil Routine hat dann da irgendwie
wenig verloren, ne?
Weniger Einfluss, ja. Zum Beispiel. So kann ich das jetzt in meinem Fall beschreiben. Wenn du mir ein Beispiel geben könntest, was
wir reden gleich über BJJ, aber ich versuche mal das im Unternehmertum ein bisschen runterzubrechen. Ich sage halt immer, dass viele glauben einfach, ich bin Bauchmensch oder ich habe Routine, ne? Und dann treffen sie eine Entscheidung aus dem oder dem Bereich. Ich glaube, dass es halt zusammenhängend entscheidend ist.
Wahrscheinlich, ja.
Weil jetzt, wenn ich BJJ zum Beispiel nehme, du hast beim BJJ, glaube ich, wenn jetzt rede ich mit dem Black Belt, also das ist eh schon peinlich, weil ich gar keinen Gurt habe. Ich mache das ja bloß so immer Spaß und immer Freude, aber mein Gefühl ist so, dass die Jungs, mit denen ich trainiere, die haben ihre Abläufe, aber wenn der Bauch dann auf einmal sagt, hey, pass auf, mein Ablauf führt mich zu keinem Ergebnis, dann werfen sie den Ablauf über Bord und setzen einen neuen Ablauf rein. Also der Bauch ist eher so der Moment des Switch. Ja, so im Jetzt muss ich das entsprechend machen. Und im Unternehmertum vergessen das ganz, ganz viele. Ne? Die glauben, ich muss meinen Plan dadurch halten und dann rebelliert aber der Bauch und sagt so, ey, irgendwie passt das jetzt gerade nicht. Aber weil man im Unternehmertum gelernt hat, irgendwie so, nein, man muss so diese Abläufe durchziehen, switcht man nicht um. Im Kampfsport ist das tödlich. Beim Unternehmertum führt es halt nicht zum Erfolg, aber man hört zu wenig auf den Bauch. Oder man hört nur auf den Bauch und trifft nur Entscheidungen draus. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe total, was du meinst. Ja. Als Beispiel, also ich denke, dass es im Kampfsport dann auch auf langfristig nicht zum Erfolg führt, wenn man nicht auf seinen Bauch hört. Wenn man nur der Routine folgt, weil wenn du jetzt deine Routine hast, deine Trainingsroutine, so können wir es beschreiben, du hast deinen Trainingsplan, keine Ahnung, 10 Einheiten die Woche, da, das. Aber das Leben spielt nicht immer so nach Routine. Ja. Es kommen Dinge rein, vielleicht schläfst du weniger, hast Kinder zu Hause, es passiert irgendwas anders, du musst wohin, du hast hier Stress in der Arbeit, etc. Und das wirft ja deine Routine durcheinander.
Voll.
Ja? Wenn du nicht wirklich nur dieser Profisportler bist, der nur das macht, und jeder Mensch hat irgendwelche anderen Sachen im Leben, sei es Freundin, Kinder, Arbeit, was auch immer. Ja, es kann immer was kommen. Und dann musst du auch in deinen Verstand gehen, aber vielleicht auch auf dich hören. Hey, heute bin ich vielleicht kaputter und sollte vielleicht die Trainingseinheit auslassen oder anpassen. Und so muss es eigentlich jeden Tag oder dauerhaft auch gesteuert und geändert werden. Du kannst nicht sagen, 8 Wochen habe ich jetzt Trainingscamp, da ist die Einheit, da das. Und so ziehe ich das jetzt durch. Und wenn ich das nicht verfolgen kann, dann, keine Ahnung, bin ich mental irgendwie dann gebrochen. Das geht nicht. Also man muss da schon jeden Tag schauen, wirklich, meiner Meinung nach, auf seinen Körper hören. Also sind wir wieder beim Bauch und dementsprechend auch anpassen. Ja,
ja, das kann ich, wie gesagt, beim Unternehmertum nur unterschreiben. Also wenn die Leute dann immer, ja, ich bin krank, aber ich gehe trotzdem arbeiten. Klar, wenn du krank bist, krank ist ja definierbar. Ne? Also bei mir ist wahrscheinlich krank anders als bei anderen. Aber wenn ich wirklich merke, also es geht nicht, dann ist es auch egal. Also dann bringt es auch nichts, Termine zu machen, weil du wirst mit aller Routine, es wird nicht funktionieren. Ja. Und da ist dann der Bauch der entscheidende Punkt, auch mal dahin zu hören und zu sagen, hey komm, ich lasse es jetzt. Weil du kannst alles, was du vielleicht in dem Moment verloren hast, neu nachholen. Auch wenn du die Zeit nicht mehr nachholen kannst, aber das Doing in der Zeit, das kannst du nachholen.
Ja, und ich denke, im Unternehmertum ist es dann so, dass du irgendwann eventuell halt mental ausbrennst, wenn du immer trotz Krankheit, trotz anderer Probleme immer weiter durchziehen. Ich denke, wir sind in einer Zeit, wo man immer so ist, man will immer mehr. Aber wir sollten so auch mal ein bisschen uns wieder entspannen, zurückschauen. Hey, vielleicht mal kurz pausieren. Hey, was habe ich eigentlich schon alles erreicht? So einen kurzen Moment mal die Ruhe nehmen und dann kannst du wieder angreifen, ja. Und im Kampfsport ist es nämlich fatal, wenn du immer auch durch Verletzungen durchgrindest und du fühlst dich müde, gehst trotzdem in ein hartes Sparring rein. Auf lange Sicht hast du mehr Verletzungen, bist mehr erschöpft, hast irgendwann vielleicht keinen Bock mehr. Und daher ist diese Trainingssteuerung auch für eine lange Karriere sehr, sehr wichtig. Und dieses ganze, ja, ich muss 3-mal am Tag trainieren, sonst definiere ich mich nicht als Profi. Das ist Schwachsinn.
Also, ja. Ich glaube, Profi bist du dann, wenn du damit Geld verdienen kannst.
Ja, und auch dein Training so an dich anpassen kannst.
Wir reden gleich über die mentale Gesundheit in diesem Land mal. Aber vorher noch eine andere Frage, die ist mir gerade so in den Kopf geschossen. Auch wenn sie hart und ist und vielleicht unangenehm, aber wie ist das Thema Stoffen in der Szene aktuell? Also hauen die sich alle was rein oder sagst du eher so bedingt? Weil das ist ja so ein Kritikpunkt aktuell.
Mit Sicherheit einige. Mit Sicherheit einige. Auch einige bei mir in der Gewichtsklasse, wo ich auch sollte ich gegen die kämpfen, wäre ich schon dafür, dass diejenige Person dann gewisse Tests macht. Ja? Okay. Ich glaube, Octagon wird jetzt Tests bringen.
Ja.
Allerdings ja, sind die eigentlich lächerlich. Also da wird auch gar nicht auf anabole Substanzen getestet, was den aber Test beinhalten sollte.
Das macht ja so einen Sport auch wieder kaputt, ne?
Ja, ja.
Ich meine, ist es so ein Hin und Her. Auf der einen Seite, wenn du leistungsfördernde Mittel hast, wo hört es auf? Also sind Supplements jetzt schon leistungsfördernd? Ich würde sagen, ja, sie sind, die halten deinen Körper stabil. Ja.
Jein, ja.
Es sind natürlich bestimmte andere Substanzen, die dann Bizeps wachsen lassen, sind natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Jetzt auf der anderen Seite, ab einem gewissen Alter, ich glaube, dass man in Amerika das Thema auch ganz anders nimmt. Ich glaube, dass es ab einem gewissen Alter für einen Mann nicht negativ ist, wenn du zum Beispiel Testosteron nimmst, weil einfach die Testosteronproduktion halt abnimmt und in Amerika das ganz anders gehandhabt wird wie bei uns, weil es dann gleich unter, oh, der nimmt Testo. Ich meine, wenn du Mühe von dem Zeug nimmst, ja, ist es jetzt kein großes Drama.
Ja.
Im Sport natürlich eine andere Hausnummer. Also wo fängt es an und wo hört es auf? Wie siehst denn du das? Also wie ist denn da deine Grundsatzeinstellung zu dem Thema?
Grundsatz, wenn jetzt jemand einen Mangel hat, wie es auch in den USA so gehandhabt wird, da gibt es ja viele diese TRT-Clinics und so weiter. Wenn jemand einen Mangel hat und davon profitieren kann, wenn er das nimmt und sein Leben dadurch besser wird, dann auf jeden Fall
go for it.
Genauso hier in Deutschland, egal ob wir jetzt in Amerika sind oder in Deutschland. Wenn jemand, wenn seine Lebensqualität verbessert wird, dann let's go. Im Sport ist halt, wie du sagst, wieder so eine andere Geschichte. Ich meine, wenn jetzt jemand so einen massiven Mangel hat und keine Ahnung, dann würde ich halt erstmal meinen Schlaf verbessern und mein Training irgendwie anpassen. Und diese Substanzen sind nun mal...
Also mir kann keiner mit 25 erklären oder mit 30, er hat einen Mangel an Testosteron. Das kann mir keiner
normalerweise
erklären.
Nicht, also. Ja, normalerweise nicht. Und diese Substanzen sind nun mal zumindest laut Vertrag, laut Kodex nicht erlaubt, auch wenn es noch keine Tests dafür gibt. Dann sollte man sie auch im Sinne der Fairness gegenüber der Konkurrenz auch nicht einsetzen. Aber das wird sicherlich teilweise eingesetzt.
Ja. Ich habe das mal einmal gehabt, liebe Grüße gehen raus, ich sage da jetzt keinen Namen. Ich bin mal auf ein Training gekommen und dann sagt so einer zu mir, hey Junge, du stoffst endlich. Und ich so, was? Du hast voll aufgebaut, sag ich, ja, das geht auch durch Training. Also ich habe im ganzen Leben noch nie Drogen genommen, ich habe nicht geraucht bis in meinem Leben, ich trinke keinen Alkohol. Ne? Und wenn mir einer erklärt, ich stoff, ist das ungefähr so, wie wenn du mir eine frontal in die Fresse haust. Auf der anderen Seite habe ich es dann als Kompliment genommen, weil es geht ja anscheinend auch ohne. Und obwohl ich 46 Jahre alt bin, kannst du trotzdem ein bisschen was aufbauen, das geht schon. Aber es ist schon krass gewesen, dieser Moment, weil es so normal war. Das war so komplett normal. Und ich denke so, irgendwas ist ja gerade schiefgelaufen. Aber ich glaube, dass das halt dem Sport auch nicht gut tut. Also allein die Tatsache, dass es mit Holzer und Taha, dass die da so ganz offen auch drüber diskutieren, ey, du stoffst und der andere, ey, du stoffst doch auch und dann, nein, ich stoff doch nicht. Das ist eine beschissene Diskussion. Wir können es ja recht schnell umgehen, indem man einfach sagt, hey, pass auf, wir machen Tests.
Ja.
Wenn du eine Scheiße drin hast, dann bist du halt raus aus der Nummer, weil du bist Profi und du musst unsere Regeln
folgen. Genau, in der UFC ist es ja so. Da gibt es die USADA oder jetzt eine andere, glaube ich, Organisation, die das dann auch unangekündigt Tests macht. Ja. Beispiel, ich sitze jetzt hier, da kommt einer rein, hey, hier, hallo, Popek, auf geht's.
Und ich gehe davon aus, du kämst durch, also von da durch den Test.
100%, ja.
Was sagst du zu den jungen Menschen in Deutschland und zur allgemeinen mentalen Einstellung gerade in unserem Land? Jetzt bin ich gespannt.
Ich glaube, das splittet sich sehr. Das splittet sich gerade sehr. Also durch zum Beispiel jetzt diesen MMA-Sport und Leute wie mir oder auch anderen, die dann so gewisse Vorbilder sind, wo die Jugend oder junge Leute dann auch diesen Weg einschlagen. Das ist natürlich sehr positiv. Auf der anderen Seite sind sehr, sehr viele leider verloren in diesem ganzen TikTok-Scheiß und Abhängen und was weiß ich, Party, Alkohol. Das gab's ja schon immer. Trotzdem haben wir trotz Party und manchmal saufen trotzdem unser Ding gemacht, ja, aber die verlieren sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Es ist eine eigene Welt. Es ist eine eigene Welt geschaffen und die da zählt was anderes als 10 Likes und für ein Like musst du nichts tun. Da drückst du drauf, Klick, Erfolg. Und im wirklichen Leben funktioniert es halt nicht. Klick, Erfolg.
Genau.
Und die Welten fallen aufeinander.
Und vor allem auch bei jungen Frauen, das ist eine sehr, sehr negative Entwicklung. Wenn man sich im Internet halb nackt darstellen muss, also das finde ich sehr, sehr schlimm. Also finde ich überhaupt nicht gut, unterstütze ich auch gar nicht. würde ich niemals wollen für meine Tochter oder Frau oder sonst was. Also.
Ja gut, ich meine, wir leben in München. Das ist ja, ich finde es schon crazy, dass dann Mädels mit 16 sich die Brüste operiert haben.
Ja, das ist auch crazy.
Warum? Also,
das ist völlig crazy.
Oder mit 25 Botox oder so, wie man denkt so, hä?
Ja, dieses Internet ist immer Fluch und Segen zugleich. Ja, man kann sich da sehr gute Informationen holen, weiterbilden auch und so weiter. Aber
gut, du kriegst halt schnell Informationen. Also ich als Jugendlicher habe ich ein Buch gelesen von Arnold Schwarzenegger. Ja, da hat da so ein, das war so ein Schinken zum Thema Bodybuilding. Mhm. Und habe dann, mein Papa hat mir dann Hanteln besorgt, weil ich wollte nie Profi, also ich habe halt Profisport gemacht, ich habe geturnt und habe gedacht, ich will ein bisschen Muskulatur aufbauen, hat mein Papa mir Hanteln besorgt, ganz normale Hanteln. Mhm. Ne, weil da gab es jetzt Fitnessstudio in Kulmach, ich komme aus Kulmach, weißt du, da gab es ein Fitnessstudio, das hat immer gestunken nach Schweiß, habe ich keinen Bock gehabt reinzugehen, das fand ich eklig, habe eh 5-mal die Woche trainiert. Und heute ist halt so, du guckst dir halt zigtausend Videos an von irgendwelchen Influencern, die voll den geshapten Body haben oder sowas. Du weißt ja gar nicht, ob der geshapte Body nicht irgendwie nachgeholfen wurde und versuchst dich dann irgendwie in einen der 40.000 Gyms dann zu
verlustieren. In den meisten Fällen aber tatsächlich. Ja. Also die Influencer, Fitness, Models, whatever, gehe ich davon aus, dass fast 100% nachgeholfen haben. Mhm. Weil die machen natürlich auch ihr Geld damit.
Ja, ja.
Dementsprechend, ihr Körper ist das Kapital sozusagen. Mhm. Von daher kann man da schon davon ausgehen.
Ja. Der Kampfsport wirkt ja immer so hart und brutal. Was ist so deine Meinung zu den Vorurteilen, die es jetzt zum Kampfsport im Allgemeinen gibt? Also ist es wirklich so, dass da nur Vollidioten rumhupfen und sich auf die Fresse hauen? Oder was sagst du zu solchen Kritiken?
Also ich denke, wenn ihr mich seht und mir zuhört, dann glaube ich, kann ich behaupten, dass es auch intelligente Menschen gibt, die in dem Sport
kann ich mir voll bestätigen.
unterwegs sind. Auch viele andere, auch in München, ein Ben von Munich MMA ist ein sehr intelligenter
Typ. Volle Lotte.
Mega Unternehmer.
Hat ähnliche Ohren wie du, der hat sogar noch coole Ohren verloren, fast als du.
Bei ihm sieht schöner aus, meine sind schon ein bisschen zu kaputt.
gemacht,
nee, auf jeden Fall. Und es war vielleicht früher so die Anfänge, da wo so verrücktere Leute da reingegangen sind und ja, jetzt hauen wir uns mal aufs Maul, aber darum geht es ja gar nicht in dem Sport.
Aber ich widerspreche dir, ich sag dir was ganz offen. Ich habe wirklich so viel auch durch CrossFit so viel Kampfsportler kennengelernt und auch jetzt halt durch mein, klar, ich sehe das ja immer nur am Rand, ich bin ja kein Profi, ne? Ich sehe es ja am Rand und unterhalte mich ja auf einem ganz anderen Level mit den Leuten. Ich habe noch nie einen Vollidiot kennengelernt. Also ich habe im Fußball mehr auf meine Haxen bekommen und Idioten kennengelernt,
die stimmt schon.
Am Wochenende sich dann irgendwie dann auf dem Platz irgendwie gedacht haben, sie müssen sich prügeln, wo ich mir gerade, Junge, wenn du dich mit mir prügelst, du weißt gar nicht, was du da tust gerade. Mm-hmm. Und das habe ich nie erlebt im Kampfsport. Also ich habe auf der Matte gibt's natürlich mal Vollidioten. Aber das ist so, trotzdem nimmt man sich danach in den Armen. Da ist ja nie einer, dann haut man halt zurück und dann trotzdem nimmt man sich in den Arm. Habe ich beim Fußball nie erlebt. Wenn einer umgegrätscht hat, da kommt dann mal Entschuldigung oder irgendwas. Weißt du, was ich meine? Mm. Deswegen, ich sehe diese Kritik am Kampfsport 0, also ich glaube nicht, dass da Vollidioten rumhupfen.
Wenn einzeln, wie du sagst, vereinzelt, aber die sind dann auch schnell wieder raus.
Ja, weil es da dann noch Regeln gibt. Ja. Also ich sehe ja bei uns oder auch bei dir mit sicherem Schirm, wenn da einer durchdreht, und dann wirst du den dir schnappen. Das ist
klar,
normal.
Klar.
Das ist, klar. Da regelt man das Ganze halt auf seine Art. Ne?
Aber der Sport, also wenn man ihn dann praktiziert im Wettkampf, ist natürlich hart.
Hart.
Das ist 100%.
Ja. Aber welcher Sport ist das nicht, wenn man wirklich hart produziert? Ja. Lass uns mal über das Thema MMA zu Beginn reden, weil ich glaube halt, das gibt ja gerade so einen großen Zulauf und ich habe eine Kritik würde ich gar nicht nennen, aber wenn jemand halt keine Kampfsporterfahrung hat und dann kommen sie ins MMA-Training zum Beispiel, ne? Das halte ich für nicht sonderlich clever, weil halt einfach zu viele Themen auf einen einprasseln, du weißt gar nicht, was du machst. Wie würdest du vorgehen? Also wenn du sagst, du möchtest jetzt als Unternehmer oder als junger Mensch sagen, hey, ich finde Kampfsport geil, was wäre so deine Empfehlung vorzugehen und mit welcher Art des Kampfsportes zu beginnen?
Mhm. Immer, ich denke, es trifft auch aufs Unternehmertum zu, immer Step by Step. Mhm. Aber genau das bekomme ich auch mit bei uns, was die Anfragen angeht für Probetraining und so weiter, neue Leute, die kommen rein. Ja, ich will MMA trainieren. Dann sage ich denen halt den Trainingsplan. Hey, Montag haben wir zum Beispiel Striking, Dienstag ist mehr auf Grappling, Donnerstag ist Ringen, Mittwoch ist wieder Striking. Ja, aber ich will MMA. Tja, wir haben auch MMA-Stunden, aber trotzdem musst du die einzelnen Disziplinen genauso trainieren, weil wenn du wirklich gleich einsteigst mit MMA, dann lernst du so irgendwie so ein bisschen was, wenn überhaupt von allem, aber irgendwie nicht gescheit. Mhm. Weil MMA ist ja da, wo du alles dann verbindest. Mhm. Und bei unseren Stunden, ja, da haben wir Elemente von Striking, geht über zum Takedown als Beispiel, dann am Boden, Kontrolle, Schläge am Boden. Aber du musst ja die einzelnen Disziplinen auch trainieren. Von daher würde ich denen immer sagen, hey, du musst alles trainieren und im MMA kannst du dann alles verbinden.
Gibt es so einen Start mit irgendwas, wo du sagst, mit der Kampfsportart beginnen?
Also vom ich würde wirklich alles beginnen.
Okay.
Wenn du eine Basis schon hast, ist natürlich von Vorteil. Wenn du jetzt länger schon Thai-Boxen gemacht hast oder Ringen gemacht hast, ist immer von Vorteil. Aber weil der Sport so vielseitig ist, du so viel zu lernen hast oder lernen kannst, würde ich tatsächlich schon alles auf einmal anfangen.
Ich erlaube mir jetzt mal einen Tipp rauszuhauen, auch wenn ich da als klar bin, ich bin ja relativ spät auch erwachsen, also ich war 38 oder irgendwas, also ich mache das ja noch nicht so lang. Ich hätte, glaube ich, lieber mit BJJ anfangen sollen. Also das Thema war halt beim Boxen so, ich habe halt am Anfang keine Ahnung gehabt vom Boxen und habe halt beim Sparring immer auf die Schnauze gekriegt. Ich habe gedacht, okay, wenn ich boxe, dann will ich natürlich auch Sparring machen und dann hast du halt, das ist schon dieser Impact, das unterschätzen die Menschen einfach. Zumindest habe ich das gemerkt, du hast irgendwann halt dein Glöbis tut weh, das macht deine Nackenmuskulatur, ist es nicht gewohnt und so, ja. Und dann irgendwann hat dann wurde ich dann boxen und dann lass mal BJJ machen. Und ich habe mich bei BJJ so ein bisschen geweigert am Anfang, weil ich mir so gedacht habe, boah, dieses Gruppenkuscheln, dieses Kinderkrabbeln da, ja, habe ich es immer bezeichnet. Und ich habe das komplett unterschätzt, weil dieser Sport einfach so unfassbar vielseitig ist und du dich halt hart messen kannst, ohne dass du gleich blutende Ohren hast.
Ja, ja, ja.
Und das, also ich, wenn ich jetzt einen Tipp geben darf, ich würde sagen, wenn du anfangen willst, fang mal mit BJJ an und arbeite dich dann so hoch und mach Boxen vielleicht mit dazu oder irgendwas. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt so zurückblickend, klar, Boxen hört sich irgendwie geil an, ja, aber Boxen hat schon auch einen harten Impact auf den Körper selber. Und das unterschätzen die Leute einfach.
Ja, 100%. Also wenn auch jüngere Leute oder Kinder, würde ich auch erstmal lieber ins Judo, Ringen, Grappling, BJJ schicken, wie zum Boxen. Einfach allein schon wegen dem Impact auf den Kopf. Und die beste Basis eigentlich schon Ringen, also eher Ringen wie jetzt Grappling oder BJJ, weil du einfach den Kampf dann dahin führen kannst oder halten kannst, wo du ihn möchtest, ja.
Ja, deswegen schätze ich dich so, weil du auch da hast eine klare Meinung, du gibst auch klare Tipps, ne? Das ist so das da und ich glaube, dass viele anderen haben dann eher so den Punkt so, ich hole einfach rein, was geht und dann gucken wir mal, was passiert. Da bist du anders, du bist ganz klar, was diese Themen angeht.
Ja, und der Sport, MMA, du musst auch denken, Boxen ist Boxen, Muay Thai ist Muay Thai, aber Striking für MMA ist ja, wieder ein anderer Sport. Ja. Oder auch,
was ich auch lernen
BJJ durfte. Oder Grappling. Grappling für MMA ist komplett anders wie Gi Jiu-Jitsu. Ja. Oder Ringen für Ringen ist ganz anders wie Ringen für MMA. Also das sind wieder eigentlich wie
ein. Ich sage halt, das schätzen die Leute einfach. Ne? Die denken halt, man geht da irgendwie rein, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Das ist, macht euch da wirklich. Aber empfehlen kann ich es trotzdem. Jeden, der sagt, okay, hat da Bock da anzufangen.
Was wir da bei uns im Gym zum Beispiel machen, auch wenn die Stunde jetzt heißt Striking oder Boxen, Kickboxen, tue ich das trotzdem für MMA machen, die Stunde. Oder auch das Ringen jetzt mit unserem Coach wird auch sehr auf MMA angepasst dann eben. Das ist nicht Ringen für Ringen halt so.
Lass uns mal noch einen letzten Punkt am Ende besprechen, und zwar so ein bisschen auch das mentale Thema. Frage vorneweg, glaubst du, dass es 110% im Leben gibt?
Ich glaube, es gibt 100. 100 ist schon das Maximum. Ja.
Das sehe ich auch so. Also ist, wie wenn mir Leute mal ums Eck kommen und sagen, ich gebe 110%, sage ich, na, du gibst vielleicht von 100% in dem Verhältnis jetzt gerade bei dem, was du tust, etwas mehr, als du üblich gibst. Dafür hast du bei den anderen aber halt weniger Prozente übrig. Das ist
ja, so ein kannst Thema. Nicht überall 100% geben. Das geht nicht.
Okay, dann haben wir den Part schon mal gemeinsam. Das ist dann schon gut. Trotzdem ist es ja so, dass du, wenn du diese 100% hast, deine Energie ja irgendwie im Gleichgewicht bleiben muss in allen Bereichen. Ne? Familie hast du vorhin erzählt, dann hast du dein Gym, dann hast du bist Profisportler.
Ja.
Wie hältst du das unter der Woche im Gleichgewicht? Dass vielleicht auch die Unternehmer so ein bisschen mitnehmen können. Wie macht das ein Profisportler? Und wie kriegst du es dann hin, dass es im Cage voll zündet. Was machst du da? Gibt es da gerade Rituale oder sonstiges?
Also den Alltag, da muss ich halt schon sagen, meine Frau unterstützt da sehr viel, was die Kinder halt angeht, Haushalt und so weiter und so fort. Das heißt, da bin ich schon mal mit den Sorgen ein bisschen raus. Auch beim Office und so, je nachdem, wie sie halt kann, unterstützt sie. Und dann muss ich auch sagen, dass ich mein Gym jetzt kann ich nicht vergleichen mit zum Beispiel Munich MMA, weil Munich MMA ist ein Riesenunternehmen, wo sehr, sehr viel anfällt. Bei mir ist es noch relativ überschaubar, aber weil ich es auch so haben möchte. Wenn ich das Gym jetzt auf Maximum, also auf 100% pushen würde, würde meine sportliche Karriere ein bisschen drunter leiden.
Okay, also du findest
da
dann Ausgleich.
Da sind wir wieder in der Balance, dass man eben nicht überall 100% geben kann. Das heißt, ich halte das in der Balance. Wenn ich in der Vorbereitung beispielsweise bin, ist da mehr der Fokus. Dann gehen halt Sachen wie Office-Arbeit und so, bleiben eher mal liegen, bis dann nach dem Kampf. Das heißt, da muss man einfach schauen, was sind gerade die Prioritäten. Ja. Du kannst auch als fürs Unternehmertum jetzt, kannst ja nicht das Projekt, das und überall erfolgreich sein, weil dann übernimmst du dich einfach. Du musst wirklich deine Fokuspunkte konkret setzen. Ja.
Letzte Frage, vorletzte Frage. Hast du Motivationsrituale vor dem Kampf oder so, wo du sagst, okay, mein Fußballer zieht sich links die Socke an, wo ziehst du sie an? Du hast ja gar keine an.
Nee, also Socken, egal. Boah, wenn du nicht motiviert bist für den Kampf, dann brauchst du gar nicht reingehen.
Sogar. Okay. Ja. Also es gibt jetzt kein spezielles Ding, wo du sagst, hey, zündest eine Kerze an nachts um 2:45 oder sowas und
Nee.
Einfach eine Grundsatzmotivation, um das Ding dann zu gewinnen.
Genau. Ja, geil. Und durch diese Vorbereitung, die du gemacht hast, kommt auch die Confidence, kommt die Motivation, weil du weißt, okay, ich bin bestens darauf vorbereitet. Es gibt einem dann so ein, einfach dieses gute Gefühl.
Jetzt ist erstmal Pause. Wann sehen wir dich wieder im Cage und wo?
Das wird sich noch zeigen. Ja, ich muss jetzt echt kurz abwarten auf einige Gespräche.
Ja.
Und dann bekomme ich Bescheid, dann wissen wir mehr. Ja.
Hoffentlich wieder in München, wäre cool. Ich weiß gar nicht, wann das nächste Event
ist. Ich glaube, Octagon ist in München im wieder Ende des Jahres. Ich glaube im November oder so, SAP-Garden. Da ist natürlich immer schön.
Ja, okay. Ja, ich würde mich tierisch freuen, wenn du als Lokalmatador da wieder die Bude rocken lässt. Ja, und wir wieder einen K.O.-Sieg komplett zerlegt, schachtechnisch sensationeller Kampf auf die Hakenliste setzen können. War ein sehr geiles Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, war cool.
Und freue mich drauf, wenn wir uns dann mal gemeinsam im Cage sehen. Dann bitte ganz lieb sein zu mir, weil die Jungs und Mädels natürlich gerne mal blaue Augen sehen würden, aber ich versuche mich hinzuhalten, okay?
Machen wir.
Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und
Alex Popik.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Wenn du an einer Zusammenarbeit mit Jörg interessiert bist, dann informiere dich unter www.jörgkinzel.de oder lasse dich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Valonique AG verbinden. Das Kontaktformular und die Links zu den Homepages findest du in den Shownotes. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.